Brüder und Schwestern, ich hoffe, dass ihr alle gut geschlafen habt, dass ihr gut gefrühstückt habt, das habe ich gesehen. Wir können uns heute Morgen über den vielen Platz freuen, den wir haben. Und heute Abend freuen wir uns dann darüber, dass so viele weitere Geschwister zu uns stoßen, auch wenn es etwas eng wird. Wir wollen nun heute Morgen einen Abschnitt aus der Heiligen Schrift lesen, und zwar aus Römer 8. Die Verse 29 bis 34. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird wieder Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, welcher rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Liebe Brüder und Schwestern, Römer 8 ist eines der ganz großen Kapitel der Bibel und es stehen auch viele schwierige Aussprüche drin und über die meisten Abschnitte könnte ich gar nicht sprechen. Ich habe mir einen ausgesucht, über den ich glaube, etwas sagen zu können. Zunächst etwas über die beiden ersten Verse. Ich will nicht allzu viel über diese Verse sagen, aber wir finden hier 5 Verben. Und die 5 Verben zeichnen den Weg eines Christen. Die 5 Verben sind zuvor erkannt, zuvor bestimmt, berufen, gerechtfertigt, verherrlicht. Wenn wir uns diese ansehen, so müssen wir feststellen, dass es für uns schwer ist, sie zu verstehen. Zuvor erkannt, zuvor bestimmt, deutet ein ganz klar auf Vorherbestimmung, auf Prädestination hin. Und das ist ein sehr schwieriger Begriff. Dann kommt das Wort berufen. Wir lesen berufen mit heiligem Ruf. Aber wer empfindet schon, wann und wo er berufen wird? Hin und wieder der ein oder andere. Im Allgemeinen wissen wir auch davon wenig. Dann das Wort gerechtfertigt. Das ist uns geläufig. Der Begriff gerechtfertigt aus Glauben ist uns allen ganz klar. Darüber könnte jeder von uns eine Menge sagen. Dann das Wort verherrlicht ist wieder nicht einfach. Ich will damit anfangen. Nach meiner Überzeugung bedeutet Heiligkeit für Gott Herrlichkeit. Da ist das Wort im Psalm 16, Vers 2, da gehen die Übersetzungen allerdings auseinander. Eine sagt, die Heiligen, das sind die Herrlichen. Und ich selbst bin fest davon überzeugt, dass das, was wir Menschen als Herrlichkeit empfinden, und dazu gehört ja Macht und Reichtum, vor Gott nichts ist. Was Gott schätzt, ist das heilige Wesen. Dazu ein Wort aus 1. Petrus 3. Da heißt es in Vers 3 von den Frauen, deren Schmuck sei nicht der auswendige Durchflechten der Haare oder Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unverweslichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, welcher vor Gott sehr köstlich ist. Das sind die Dinge, die Gott schätzt. Er hat also eine ganz andere Bewertung als wir. Wenn wir uns nun unsere fünf Verben ansehen, dann kommen wir zu der Überzeugung, dass Gott alles wirkt. Zuvor erkannt, hat er getan. Zuvor bestimmt, auch. Berufen, auch. Gerechtfertigt ist sein Werk. Und schließlich verherrlicht ist auch sein Werk. Wir sind dabei völlig passiv. Keine Leistung. Von uns wird erwartet Buße und Glaube. Das sind die beiden großen Begriffe. Denken wir an Apostelgeschichte 20, ich glaube es ist Vers 21, da sagt Paulus, ich habe ihnen bezeugt, die Buße zu Gott und den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Buße, ich würde es einmal anders erklären als gewöhnlich. Ich versuche immer, mir solche Ausdrücke möglichst klar zu machen. Buße ist das Ergebnis der rechten Schau von mir selbst. Wenn ich mich im Lichte Gottes sehe, dann weiß ich, dass ich nichts tauge und gebe es auch gern zu. Und Glaube ist die rechte Schau von Gott. Und die führt mich immer zum Vertrauen und zur Dankbarkeit. Die Schwierigkeit steckt in den Begriffen zuvor erkannt und der zweite zuvor bestimmt. Das Wort Gottes lehrt sehr klar die Vorherbestimmung. Evangelisten zitieren sehr gern Johannes 6, Vers 37. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Sie lassen meist den Vorsatz weg. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Aber der erste Satz gehört auch dazu. Denken wir weiter an das Wort aus Epheser 1, Vers 4, das wohl erstaunlichste Wort, auserwählt vor Grundlegung der Welt. Wir sollten alle für uns einmal darüber nachdenken, was das heißt. Zu einer Zeit auserwählt, als es weder Himmel noch Erde gab. Dann das wohl klarste Wort und radikalste in Apostelgeschichte 13, Vers 48. Da heißt es, und es glaubten so viele ihrer zum ewigen Leben verordnet waren. Was machen wir nun mit diesem Begriff der Vorherbestimmung? Der passt uns schlecht. Da ist also keine Möglichkeit für uns, etwas anderes zu erreichen, als was vorgesehen ist. Wir sind völlig angewiesen auf die Gnade Gottes. Mit Blick auf die Gnade las ich vor einiger Zeit einen ganz erstaunlichen Ausdruck. Ich fand ihn in der französischen Übersetzung des Neuen Testamentes von Alfred Köhn, und zwar zu Matthäus 8, zu Matthäus 20. In Matthäus 20 finden wir das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Da sind einige, die arbeiten 12 Stunden und sie bekommen einen Denar. Und dann sind auch einige, die arbeiten nur 6, nur 3 und schließlich nur 1 Stunde. Und die bekommen auch einen Denar. Und das überschreibt Kühn mit der Skandal der Gnade. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal so empfunden haben. In einer Jugendstunde wurde mal über Matthäus 20 gesprochen. Die jungen Leute waren alle empört. Wie kann man denn dem einen, der 1 Stunde arbeitet, so viel Geld geben wie dem, der 12 gearbeitet hat? Skandal der Gnade. Warum empfinden wir Gnade als Skandal? Weil wir noch gar nicht verstanden haben, wie schwer wir uns an Gott vergangen haben. Weil wir nicht verstanden haben, dass wir auch nicht die Spur eines Anspruchs haben. Dass die Gnade tatsächlich ein Geschenk ist. Der Ausdruck unverdiente Gnade ist ja an sich ein unsinniger Ausdruck, weil Gnade immer unverdient ist. Aber vielleicht sollten wir ihn doch einmal brauchen, um das stärker hervorzuheben. Wir haben nicht die Spur eines Anspruchs. Und wenn Gott doch jemandem hilft, dann ist das einfach seine Gnade. Dass es uns so etwas gegen den Strich geht, können wir aus Römer 9 sehen. Paulus erörtert da die Frage und kann sie nicht mehr anders klären als mit dem Satz: Wer bist du, o Mensch, der du das Wort nimmst wider Gott? Und er stellt dann die Frage: Kann der Ton dem Töpfer vorwerfen, warum hast du mich so gestaltet? Wir übersehen immer, wie gering wir Gott gegenüber sind und wie schwer wir uns ihm gegenüber verschuldet haben. Wir leben von seiner Gnade, aber wir haben nicht den geringsten Anspruch. Ein Vers bleibt allerdings für uns übrig, was die Vorherbestimmung angeht, und der wird leider sehr wenig beachtet. Der steht in 2. Thessalonicher 2, Vers 13. 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang erwählt hat zur Seligkeit, in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesu Christi. Da steht also, wir sind schuldig, schuldig, und dann Gott alle Zeit für euch zu danken, dafür, dass Gott euch erwählt hat. Es gibt nur wenig Christen, die dafür danken, dass sie auserwählt sind. Das sollten wir aber tun. Paulus behauptet sogar, wir sind schuldig. Wenn wir also für unsere Auserwählung danken, dann tun wir nicht etwas Besonderes. Seine Schulden, die muss man ja bezahlen. Man kann sich gar nicht einmal etwas darauf einbilden, wenn man seine Schulden bezahlt. Man kommt nur einer Verpflichtung nach, die sogar eingetrieben werden könnte. Und den Ausdruck gebraucht Paulus ja: Wir sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken. Wir kommen jetzt zu den nächsten Versen, und da beginnt der Apostel Paulus mit dem Satz: Was sollen wir nun hierzu sagen? Ich bin der Ansicht, dass wir diesen Vers in Gedanken viel öfter in unsere Bibel hineinsetzen sollten und uns viel öfter fragen sollten: Was sollen wir nun hierzu sagen? Ich weiß nicht, ob euch schon aufgefallen ist, dass der Apostel Paulus diesen Vers im Römerbrief sehr oft bringt. Ich will es einmal zeigen. Römer 4, Vers 1. Was sollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch empfangen habe? Römer 6, Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren? Römer 7, Vers 7. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Römer 9, Vers 14. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Römer 9, Vers 30. Was sollen wir nun sagen, dass die von den Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben? Und so fort. Ich halte diesen kleinen Satz für sehr wichtig. Er fordert uns auf, Stellung zu nehmen. Er fordert uns auf, nachzudenken. Und dem weichen wir so oft aus. In unseren Versammlungen sind wir oft nicht einer Meinung. Jetzt muss ich dazu betonen, wenn ich sage wir, dann meine ich uns in der Bundesrepublik. Bei euch macht das alles besser sein, hoffe ich wenigstens. Ihr seid ja durchweg auch weit jüngere Gemeinden. Bei uns sind die meisten schon 100 Jahre alt. Wir sind fünfte Generation. Das können wir genau an der Familie Brockhaus abzählen. Da ist ein Sohn nach dem anderen gekommen und bekanntlich hat es mit Karl Brockhaus angefangen. 1852 sind zum ersten Mal Brüder in Elberfeld zum Brotbrechen zusammengekommen. Also schon eine ganze Weile her. Und bei uns geht das so. Wenn da zwei verschiedene Meinungen sind, dann schweigt der eine einfach. Wenn der mal seine Argumente brächte, etwas dagegen sagte, dann könnten die ja vielleicht zusammenkommen. Das tut er aber nicht. Was sollen wir zu sagen? Wir sagen nichts. Und dann kann es auch nicht weitergehen. Dann kann man sich nicht einigen. Dann kann kein Konflikt gelöst werden. Eine offene Aussprache ist unbedingt erforderlich. Und der sollten wir nicht ausweichen. Das andere, das Zudecken, das hat doch keinen Sinn. Der Herr Jesus betont sehr stark, dass einmal alles geoffenbart werden wird. Es bleibt wirklich nichts verborgen. Und wenn wir vernünftig sind, dann decken wir heute schon die Karten auf den Tisch und sprechen ganz offen miteinander und sagen sie, das würde ich nie tun, aus dem und dem Grunde. Wenn der andere nur sagt, ja, und dann rausgeht, dann kann man sich nicht einigen. Und so glaube ich, ist dieser Satz hier außerordentlich wichtig. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wir müssen Stellung nehmen zum Wort und auch zu den unterschiedlichen Meinungen. Sonst kann es nicht zu einer Übereinstimmung kommen. Jetzt zieht der Apostel Paulus einen Schluss. Was sollen wir nun hierzu sagen? Und er zieht als Schluss, wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Ich weiß nicht, ob euch auffällt, dass Paulus hier einen Schluss überspringt. Wenn er vollständig sprechen wollte, müsste er doch sagen, was sollen wir nun hierzu sagen? Gott ist für uns. Und daraus ziehe ich einen zweiten Schluss. Wenn Gott für uns ist, dann kann keiner gegen uns sein. Den ersten Schluss, den überspringt er einfach. Ich will einen zweiten Text zeigen, wo er das ebenso macht. 2. Korinther 2, Vers 17. Da hat er vorher gesagt, in Vers 14, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. Und dann spricht er davon, dass er den einen ein Geruch zum Leben, den anderen ein Geruch zum Tode ist. Und dann stellt er die Frage, und wer ist dazu tüchtig? Also wer kann mitziehen im Triumphzug des Christus? Und die Antwort lässt er wieder aus. Er gibt bloß die Begründung. Er sagt, und wer ist dazu tüchtig? Denn wir verfälschen nicht wie die vielen das Wort Gottes. Die Antwort muss ja heißen, wer ist dazu tüchtig? Wir. Warum? Wir verfälschen nicht das Wort Gottes. Aus der Tatsache, dass Paulus so kurz schreibt, müssen wir erkennen, er ist ein Schnelldenker. Und wenn man einen Schnelldenker verstehen will, da muss man ganz sorgfältig hinhören, beziehungsweise ganz sorgfältig lesen. Und wir müssen davon ausgehen, dass Paulus ab und zu etwas zwischen die Zeilen schreibt. Paulus ist ein Schnelldenker und er spricht ganz kurz und knapp, wie das Wort Gottes ja meist ganz, ganz kurz und knapp spricht. Und darum muss die Bibel ganz einfach ausgelegt werden. Nun sagt Paulus, Gott ist für uns. Wir haben ein Lied, das heißt, O Glück unaussprechlich, Gott zürnet nicht mehr. Wunderbare Sache. Aber, dass Gott für uns ist, sagt viel mehr, als wenn ich nur sagen kann, Gott ist nicht mehr gegen uns. Ich will das kurz zeigen. Stellt euch mal vor, ich ginge in der Fußgängerzone auf einen Mann zu und sagte, entschuldigen Sie, haben Sie was gegen mich? Dann wird er wahrscheinlich sagen, abgesehen davon, dass Sie dumme Fragen stellen, nichts. Jetzt ging ich auf einen anderen zu und sagte, Verzeihung, sind Sie für mich? Ich sagte, käme ich denn überhaupt dazu, dass ich für Sie sein sollte? Da ist ein himmelweiter Unterschied zwischen dem, Gott hat nichts mehr gegen uns und Gott ist für uns. Ein himmelweiter Unterschied. Und das sagt Paulus doch hier. Gott ist für uns. Wenn Gott für uns ist, und daraus zieht er dann wieder den Schluss, wer kann wider uns sein? Das ist nun etwas so Gewaltiges, dass Gott für uns ist, dass wir uns einmal fragen müssen, kann das denn überhaupt sein? Und da habe ich einen ganz herrlichen Vers gefunden im Psalm 147. Psalm 147, die Verse 3 und 4. Der Geist Gottes, der stellt die Dinge nebeneinander, dass sie uns so recht Klarheit geben. Psalm 147, Vers 3 und 4. Der da heilt, die zerbrochenen Herzen sind und ihre Wunden verbindet. Der da zählt, die Zahl der Sterne, sie alle nennt mit Namen. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man ein ganz, ganz klein wenig von der Astronomie weiß, dass einer die Sterne zählen kann und die auch noch mit Namen nennen. Unsere Milchstraße soll allein 100 Milliarden Sonnensysteme haben. Und nun wird uns mit diesem Satz doch gesagt, wie unvorstellbar groß Gott ist. Und obwohl er so groß ist, hat er doch noch ein Herz für den, der zerbrochenen Herzens ist. Hier wird das richtig in einem Satz zusammengestellt. Der ganz, ganz Große, der hat ein Verständnis für uns, die ganz, ganz Kleinen. Da mag sich mancher fragen, wie kann denn das sein? Ich habe da einmal was Nettes erfahren. Muss ich euch unbedingt erzählen. Ihr habt euch vielleicht auch schon gefragt, wie kann denn Gott sich um mich, den Einzelnen, kümmern? Meine Mutter hatte einen Bruder, der lebte im Ausland. Das heißt, genau genommen lebte sie im Ausland. Und sie schrieben sich jedes Jahr zum Geburtstag einen Brief. Nun war der Bruder 80 geworden, da hatte sie ihm natürlich auch geschrieben. Und darauf kam eine Antwort. Ich bin jetzt 80 Jahre alt und ich werde bald heimgehen. Und dann werde ich im Himmel sein, bei meinem Herrn und bei meinem Vater. Und ich weiß, mein Vater im Himmel liebt mich. Aber ein Gedanke hat mir immer etwas Kummer gemacht. Ich werde die Liebe Gottes mit vielen Millionen Christen teilen müssen. Da habe ich mich gefragt, wie soll denn das sein? Da bin ich ja nur einer in der Menge. Und dann sagte er, ich habe kürzlich einen Spaziergang gemacht, eine kleine Höhe hinan. Es war ein wunderschöner Sommertag, kein Mensch zu sehen. Und ich freute mich über die Sonne. Und da wurde mir plötzlich bewusst, ich hatte die Sonne für mich ganz allein. Obwohl einige Kilometer entfernt am Strand tausende von Menschen sich auch über die Sonne freuten. Ich hatte sie für mich allein. Und da sagte er, jetzt weiß ich, wie das im Himmel ist, mit der Liebe Gottes. Das finde ich ein sehr schönes Beispiel. Gott ist so groß, so wie die Sonne so groß ist, dass ihr Licht für uns immer parallel ist, obwohl es das ja gar nicht sein kann, und für jeden ausreichend, so wird die Liebe Gottes für einen jeden vollkommen genügen. Und jetzt geht es um die Frage, können wir es fassen, dass der große Gott uns liebt? Wenn wir es wirklich fassen, verändert das unser Leben. Und dazu muss ich sagen, mein Glaube, meine Überzeugung, der muss mein Leben verändern. Wenn mein Glaube mein Leben nicht verändert, dann stimmt etwas nicht. Die Auffassung, mein Glaube genüge, auch wenn er mein Leben nicht verändert, die ist geradezu unsinnig. Mein Glaube soll meine Ewigkeit verändern, muss er denn dann nicht wenigstens die paar Jahre auf Erden verändern? Es ist doch unsinnig zu denken, ein Glaube, der das irdische Leben nicht verändert, der könnte die Ewigkeit ändern. Das ist ganz und gar nicht möglich. Wenn ich nun weiß, dass Gott mich liebt, dann werde ich mich natürlich für Gott interessieren. Und dann wird die Bibel, sie ist ja das Buch Gottes, für mich ein außerordentlich interessantes Buch. Und jetzt geht es um die Frage, ist sie mir ein interessantes Buch? Es war für mich sehr aufschlussreich, als ich einmal darüber etwas von Oswald Chambers las. Ich weiß nicht, ob viele von euch ihn kennen, einige sicher. Ein außerordentlich geistlicher Mann. Und Oswald Chambers schreibt von einer besonderen Erfahrung, die er mit Gott gemacht hat. Und er sagte, von da an wurde die Bibel mir das interessanteste von allen Büchern. Und vorher, und beachten wir, vorher war er schon Lehrer an einer Bibelschule. Vorher, sagt er, war sie mir das langweiligste. Nun weiß ich nicht, ob es auch hier, liebe Brüder und Schwestern, gibt, denen die Bibel ein langweiliges Buch ist. Ich habe so Zeiten in meinem Leben gehabt, da las ich jeden Tag ein Kapitel, hatte ich mir vorgenommen. Das ist ein ganz armer Zustand. Dann kennt man nämlich allmählich die langen. Lukas 1 ist so ein langes. Das ist schlimm, wenn man die kennt, weil man schon Angst davor hat. Wenn uns aber die Bibel interessant wird, dann lesen wir sie gern. Und ihr solltet euch alle einmal fragen, ist die Bibel mir ein interessantes Buch? Und wenn sie das nicht ist, dann müsst ihr feststellen, stimmt etwas nicht mit mir. Irgendetwas ist falsch. Wenn ich erkenne, dass Gott mich liebt und ganz nah bei Gott bin, dann wird die Bibel für mich interessant. Der Apostel Paulus spricht hier nur von Gott. Nun können wir feststellen, dass viele Christen kein rechtes Verhältnis zu Gott haben. Eigenartige Sache. Auch da kann ich mich auf einen sehr bekannten Mann berufen. Alle haben sicher schon von dem amerikanischen Evangelisten Moody gehört. Moody erzählt Folgendes. Nachdem wir geheiratet hatten, hatten wir während der ersten Jahre nur ein Kind, einen kleinen Jungen. Und wenn ich von einer meiner Reisen zurückkam, dann kam mein kleiner Junge immer sofort angelaufen und setzte sich auf meinen Schoß und freute sich, dass der Vater wieder zu Hause war. Und Moody sagte, bis dahin hatte ich gar kein rechtes Verhältnis zum Vater, nur ein rechtes Verhältnis zum Herrn Jesus. Und wie ich da einmal meinen Jungen auf meinem Schoß sitzen hatte, da habe ich an Johannes 3, Vers 16 gedacht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Dann habe ich gedacht, wenn ich meinen Sohn geben sollte, ihn das Leid tragen lassen sollte, ihn geben, damit er die Schuld büßte, das wäre mir ganz unmöglich. Ich würde viel lieber alle Not auf mich laden, alles Elend selbst ertragen, als es meinem lieben kleinen Jungen aufbürden. Und da sagte er, da ist mir die Liebe Gottes bewusst geworden. Vorher kannte ich nur die Liebe Jesu. Da ist mir die Liebe Gottes bewusst geworden. Und von der Zeit hat sich mein Verhältnis zum Vater vollständig geändert. Ich will in Verbindung damit einmal auf etwas hinweisen. Wenn wir die Evangelien lesen, finden wir über Gott nur sehr wenig. Der Herr Jesus wendet sich am Kreuz im Gebet einmal an seinen Vater, einmal an Gott, aber es wird uns doch nur wenig von Gott berichtet. Es gibt aber ein großes Vorbild für das Werk von Golgatha. Das ist die Opferung Isaaks, die wir in 1. Mose 22 lesen. Und es wird wohl kaum einer diesen Abschnitt aufmerksam lesen können, ohne dass ihm Folgendes auffällt. Nachdem Abraham und Isaac sich von den Knechten abgesetzt haben und jetzt allein zum Berg hinaufwandern, da steht der eigenartige Satz, und sie gingen beide miteinander. Das war doch klar. War gesagt worden, dass die beiden gingen, und die gingen jetzt miteinander. Und erstaunlicherweise kommt der Satz kurz darauf noch einmal. Der Satz, der denke wir einmal an Josua. Josua soll das Land erobern. Menschlich gesehen stand er vor einer unlösbaren Aufgabe. Und Gott sagt zu ihm, fürchte dich nicht und erschrick nicht. Ach, das sagen wir auch manchmal zu einem, hab doch keine Angst. Gott gibt aber eine Begründung. Und die Begründung heißt, denn Jahwe, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Sobald ich das weiß, ist alles in Ordnung. Paulus stellt nun die Frage, wer wider uns? Wer ist denn wider uns? Wider uns sind einfach alle. Man kann sagen, dass wider uns alle Menschen sind. Der französische Philosoph Sartre, der hat das einmal auf eine wunderbar einfache Formel gebracht. Er hat gesagt, die Hölle, das sind die anderen. Das ist tatsächlich so. Die anderen sind immer zur Stelle. Ich weiß nicht, ob ihr mal am Strande des Meeres gesehen habt, wie das ist, wenn eine Möwe einen schönen dicken Happen fängt. Dann sind sie sofort alle hinter ihr her und versuchen ihr den abzujagen. Und nur selten gelingt es dem armen Tier, mit der Beute davon zu kommen. Die Hölle, das sind die anderen. Und mit denen schlagen wir uns unser Leben lang herum. Und ich glaube, gerade die Jungen, die wissen das, das fängt schon in der Schule an. Und am Arbeitsplatz geht es erst recht weiter. Dann haben wir einen zweiten Gegner, den Teufel. Die Bibel nennt ihn den Verkläger der Brüder. Und wir wissen ja auch, wie viel Anlass wir dem Teufel geben, uns anzuklagen. Petrus sagt, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingt. Stellen wir uns das einmal vor. Er ist immer zur Stelle. Dann haben wir einen weiteren Gegner, den Tod. Der wartet auf uns alle. Und wenn wir dann wissen dürfen, dass Gott für uns ist, dann weichen alle diese Gegner. Nun steht hier, Gott hat seines eigenen Sohnes nicht geschont. Jesus, der Sohn Gottes, das ist die gewaltige Botschaft des Neuen Testamentes und das ist das, was gerade von den meisten Theologen unserer Zeit aufs Heftigste bestritten wird. Denken wir an Rudolf Bultmann, der ja wohl für die evangelische Kirche, zumindest in Deutschland, der maßgebende Theologe der letzten 30, 40 Jahre war. Er hat die Formulierung gefunden, Jesus war Mensch, nichts als Mensch. Und dann wird behauptet, der Titel Sohn Gottes sei nur ein ehrenvoller Titel, um zu zeigen, wie nah er Gott gestanden habe. Wenn man das Alte Testament daraufhin prüft, zeigt sich sofort, dass die Behauptung unsinnig ist. Es hat mehrere Männer gegeben, die Gottes Wohlgefallen völlig taten und die ihm sehr nahe standen. Und niemals kam der Gedanke auf, sie Sohn Gottes zu nennen. Da war zum Beispiel Abraham, der wurde der Freund Gottes genannt. Das ist ja ein herrlicher Titel. Stell euch mal vor, wenn ein Mensch Freund Gottes wird. Da war Mose, dem Gott außerordentlich nahe stand, mit dem er sprach von Angesicht zu Angesicht, wurde aber nicht Sohn Gottes genannt, sondern Knecht Gottes. Da war der Elia, der die einmalige Auszeichnung bekam, im feurigen Wagen gen Himmel zu fahren, der wurde der Mann Gottes genannt. Und wenn man dann überlegt, was der Herr Jesus alles getan hat, dann merkt man, das konnte nie ein anderer tun. Er hat zum Beispiel gesagt, ich bin gekommen, auf dass sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ja, würde das Wort zu Mose passen oder zu Abraham? Das wäre doch lächerlich. Oder denken wir an Hebräer 2, Vers 14. Er hat durch den Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Das sind doch Worte, die konnten niemals von einem Menschen gesagt werden. Die konnten immer nur vom Sohn Gottes gesagt werden. Oder wie es in Apostelgeschichte 26 heißt, dass der Herr als Erster durch Totenauferstehung Licht verkündet hat. Licht in unsere arme, dunkle Welt durch Totenauferstehung. Er ist buchstäblich der Sohn Gottes, anders ist überhaupt nichts denkbar. Und nun zieht der Apostel wieder einen Schluss. Er zieht dauernd Schlüsse und kommt da zu dem Ergebnis, er, der durch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Was heißt alles? Ich will zwei Bibelworte zitieren, die zeigen, dass wir alles nicht immer ganz wörtlich nehmen dürfen. Paulus sagt zum Beispiel, alles ist mir erlaubt. Paulus durfte auch nicht umhergehen, alle Fensterscheiben einschlagen. Dem war nicht alles erlaubt. Man muss da nicht naiv werden. Und er fügt ja sofort hinzu, aber nicht alles ist nützlich. In Philipper 4 sagt Paulus, alles vermag ich in dem, der mich stärkt. Wir müssen wissen, dass die Bibel immer geistlich spricht. Das beste Beispiel für mich ist das mit den Broten. Die Jünger haben vergessen, Brote mitzunehmen und der Herr sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Schrift, vor dem Sauerteig der Pharisäer. Dann sagen die Jünger, weil wir keine Brote haben, wir sollen deren Brote nicht essen. Dann sagt er, versteht ihr nicht, dass ich von der Lehre spreche? Das fällt uns auch so schwer zu verstehen, dass unser Herr geistlich denkt. Selbst wenn er von Brot spricht, meint er immer noch Lehre. Das sollten wir uns einfach merken. Paulus zeigt uns das am Alten Testament. Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Das deutet Paulus ganz selbstverständlich auf die Arbeiter für den Herrn und sagt, ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Und so müssen wir auch so ein Wort geistlich verstehen. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das handelt sich um geistliche Dinge. Und da kann Paulus den Korinthern schreiben, dass sie an keiner Gnadengabe Mangel haben. Und der Herr Jesus kann sagen, wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Hier muss ich nur ein kurzes Wort zu sagen, zu den Strömen lebendigen Wassers. Ist ja ein schwieriges Wort. Oswald Chambers sagt dazu Folgendes. Jeder, der sich besieht und fragt, wo sind meine Ströme? Er wird notwendig enttäuscht sein. Jeder, der auf den Herrn blickt und wirklich mit ihm lebt, der wird die Ströme haben. Aber er sagt, es ist Gottes Güte, dass er dich nichts davon merken lässt. Sonst würdest du so eingebildet, dass gleich wieder aufhörte. Nun spricht Paulus von den Auserwählten. Wer wird wieder Gottes auserwählte Anklage erheben? Es gibt wohl keinen Christen, der mit sich selbst zufrieden ist. Und das liegt auch auf der Hand. Je weiter einer kommt, desto klarer erkennt er Gott und desto erbärmlicher erscheint er sich selbst. Viele von uns haben doch sicher schon von Georg Müller gehört, dem Waisenvater von Bristol, diesem großen Glaubensmann des vorigen Jahrhunderts. Und Georg Müller hat von sich selbst gesagt, wie weit bin ich doch von dem entfernt, was ich sein sollte und was ich sein könnte. Schlimmes Wort, nicht wahr? Und doch Wer wünscht sich nicht, dass er wenigstens ein Stück von Georg Müller in seinem Leben verwirklichen könnte? Nun steht hier, Gott ist es, welcher rechtfertigt. Das ist ein ganz herrlicher Satz. Die Bibel sagt uns, dass Gott der oberste Richter ist. Abraham nennt ihn den Richter der ganzen Erde. Hebräer 12 nennt ihn den Richter aller. Und Gott ist der, welcher uns rechtfertigt. Nun finden wir in den Sprüchen einen Satz, den wir sicher als einen Grundsatz Gottes ansehen dürfen. Sprüche 17, Vers 15. Und der heißt, wer den Gesetzlosen rechtfertigt und den Gerechten verdammt, sie beide sind Gott ein Greuel. Und wenn Gott dich und mich rechtfertigt, dann hat er doch den Gesetzlosen gerechtfertigt. Dann hat er etwas getan, was, wie die Bibel uns sagt, ihm ein Greuel ist. Und dann versteht man auch das Kreuz. Ohne das Erlösungswerk am Kreuz konnte Gott uns nicht rechtfertigen. Und im Grunde genommen, das müssen wir auch sehen, wird nie eine Sünde vergeben. Unsere Sünden sind gesühnt. Gott vergibt keine Sünden. Gott tilgt sie. Gott sühnt sie. Und er hat sie gesühnt in seinem Sohn. Und darum können wir das Wort lesen. Gott ist es, welcher rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Ein Christ kann und soll seines Heils gewiss sein. Absolut. Die beiden großen Kirchen bestreiten das. Die katholische Kirche hat auf dem Tridentiner Konzil 1555 klar den Satz festgelegt, verflucht sei, wer seines Heils gewiss ist. Und sie hat diesen Satz auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil 1962 wieder erneut betont. Die Pfarrer der evangelischen Kirche sagen durchweg, wer seines Heils gewiss ist, der ist eingebildet und anmaßend. Und sie bekundet damit, dass sie nichts verstanden hat von der Gnade, von der wir leben. Ich kann auf Gnade nicht stolz sein. Ich will das einmal an einem ganz einfachen, erdachten Beispiel zeigen. Bei uns treffen sich viele junge Männer einmal in der Woche zum Sport. Und anschließend sitzen sie natürlich noch ein bisschen in einer gemütlichen Runde zusammen. Jetzt nehmen wir mal an, an so einem Abend sagte einer von denen, ich muss auch was ganz Feines erzählen. Ich habe da eine alte Tante in Holland, die ist gestorben, die hat mir ihr Vermögen vermacht. Ich war vorige Woche beim Notar. Nach Abzug der Erbschaftssteuer bleiben mir 500.000 Mark. Wäre natürlich großes Hallo, wird auch gefeiert. Dann sagt ein anderer, ihr wisst ja, dass ich seit langem an einer Sache arbeite, ich habe ein Patent drauf bekommen, ich habe es verkaufen können, Abschluss der Steuern bleiben mir 500.000 Mark. Äußerlich haben die beiden genau dasselbe. Jeder 500.000 Mark. In Wirklichkeit besteht zwischen den beiden ein himmelweiter Unterschied. Dem einen ist das Geld geschenkt worden. Man kann es gerade so als Zufall bezeichnen, dass es hat. Die reiche Tante kommt ja nicht von ihm. Und der andere hat das Geld verdient. Ein himmelweiter Unterschied. Stolz kann nur der sein, der das Geld verdient hat. Und wenn einer meint, ich könnte auf seine Errettung stolz sein, der hat absolut nichts verstanden. Ein Christ soll sicher sein, er soll froh sein, er soll dankbar sein. Aber stolz, sobald er stolz ist, dann sitzt er im falschen Zug. Dann hat er wirklich nichts verstanden. Wie ist es nun mit der dauernden Buße? Es gibt einige, die wollen immer wieder Buße tun, immer von neuem. Da ist mir im Alten Testament ein wunderbares Wort aufgefallen, auf das ich einmal hinweisen muss. Wir lesen das in 1. Mose 50, Und es geht mir da um Vers 15. Aber zunächst erklärend einiges dazu. Die Brüder Josefs sprechen es. Und wir wissen ja, dass die Brüder Josefs sich schändlich benommen haben. Sie haben ihren Bruder nach Ägypten in die Sklaverei verkauft. Dass die Sache so wunderbar endete, das haben sie natürlich nicht wissen können. Und wir könnten sogar sagen, wenn sie das gewusst hätten, hätten sie ihn gar nicht dahin verkauft. Das hätten sie dem nicht gegönnt. Also sie haben sich schon wie Schurken benommen. Und Josef, ein Vorbild auf den Herrn, hat sich in einer einmaligen Weise benommen, hat ihnen alles verziehen, hat ihnen alles Gute zukommen lassen. Und nun diese elenden Brüder, die können das einfach nicht fassen, dass Josef ihnen vergibt. Das geht in das Herz eines richtigen Schurken nicht hinein. Vergeben? Nein. Und jetzt stirbt Jakob, und da haben die sich gesagt, es ist der Vater tot, und wahrscheinlich hat Josef uns so fein behandelt wegen unseres Vaters. Was wäre das für ein Kummer für den Vater gewesen, wenn er uns alle ins Gefängnis getan hätte? Aber jetzt, wo der Vater tot ist, da mag das wohl noch kommen. Dann haben sie das getan, was dann immer geschieht. Sie haben mal mit einer Lüge begonnen. Sie haben gesagt, dein Vater hat uns gesagt, sprich doch mit Josef. Jetzt will ich das einmal lesen. Und dann kommt die herrliche Reaktion Josefs. 1. Mose 50, Vers 16. Und sie entboten Josef und sprachen, dein Vater hat vor seinem Tode befohlen und gesagt, so sollt ihr zu Josef sprechen. Ach, vergib doch die Übertretung deiner Brüder und ihre Sünde, denn sie haben dir Böses getan. Und nun vergib doch die Übertretung der Knechte deines Vaters. Und Josef weinte, als sie zu ihm redeten. Da sehen wir diesen prächtigen Mann. Der zeigt uns ein Vorbild des Herrn, wie unser Herr denkt. Dass die ihm immer noch nicht vertrauen konnten, obwohl sie noch nun so lange Jahre all seine Freundlichkeit genossen. Das tat ihm einfach weh. Und wie oft mögen wir unserem Herrn wehtun, wenn wir immer wieder fragen, Herr, ist das nun wirklich aus der Welt? Ist das wirklich vergeben? Die Bibel sagt uns, dass er unsere Schuld gesühnt hat. Und wir sollten ihm das wirklich zutrauen und seine Gnade dankbar in Anspruch nehmen und uns darüber freuen. Meine Zeit ist nun langsam um. So will ich denn auch zum Schluss kommen. Und wir wollen noch einmal kurz zusammenfassen, was wir hier gehört haben. Als erstes, Gott ist für uns. Wenn wir das doch alle verständen, dann würden wir viel mehr danken und anbeten und viel weniger Bitten vortragen. Ich weiß ja nicht, wie die Gebete der meisten aussehen. Früher bestanden meine Gebete fast nur aus Bitten. Ich sagte Gott ganz genau, wie das alle laufen sollte. Ist furchtbar dumm. Wir sollten ihm viel mehr danken für das, was er uns geschenkt hat. Aber es muss uns immer vor Augen stehen, dass Gott für uns ist. Dazu will ich eine ganz kleine Geschichte erzählen. Etwa in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts gab es ja in den Vereinigten Staaten Negersklaven. Und es gab einige Christen, die sich sehr um die Befreiung dieser Sklaven bemühten. Der bekannteste unter ihnen war wohl Wilberforce. Ein anderer, nicht ganz so bekannter, war ein gewisser Frederick Douglass. Und dieser Frederick Douglass, der zog durchs Land und holte auch öfters die Negersklaven zusammen, um sie zu unterrichten über den Fortgang seiner Bemühungen. Und die kamen dann natürlich freudig und der kleine Saal war meist überfüllt. Nun hatte er sie wieder in einer Stadt einmal zusammengebeten, aber die Aussichten waren sehr schlecht. Und er trat vor sie hin und sagte, Meine lieben Freunde, ich habe nicht viel Gutes zu berichten. Alles ist gegen uns. Die Reichen sind gegen uns, die Presse ist gegen uns, die Regierung ist gegen uns, die öffentliche Meinung ist gegen uns. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Nun stand da hinten an der Wand eine Frau, alt, eine Negerin, der man ansah, dass ihr Leben nur Arbeit gewesen war. Aber es gibt gewisse Frauen, die haben eine Größe, die kann man immer erkennen. Und die rief einen Satz: Frederik, ist Gott tot? Der Satz hat den Mann gewandelt und den Abend gewandelt. Wenn wir Gott nicht mit auf der Aktivseite haben, dann sieht es oft sehr dunkel aus. Wenn aber Gott mit auf der Seite steht, dann ist sofort alles wieder in Ordnung. Und wir sollten uns bemühen, uns immer vor Augen zu halten, dass die Bibel uns sagt, Gott ist für uns. Das ist die ganz große, wunderbare Tatsache. Weiter, Gott rechtfertigt uns. Wir empfinden unsere Schuld. Wir kennen Gottes Heiligkeit. Wir versagen immer wieder. Und doch dürfen wir wissen, dass Gott uns rechtfertigt. Und da steht auch die herrliche Tatsache hinter, dass wir zu denen gehören, die er auserwählt hat. Und als drittes dürfen wir wissen, darauf bin ich nicht mehr gekommen, dass der Herr Jesus sich für uns verwendet. Es werden ja am Schluss vier Dinge gesagt. Christus ist es, der gestorben, der auch auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Das sehen wir so wunderbar, wie der Apostel Paulus die Gläubigen verfolgt und der Herr Jesus ihm erscheint, Apostelgeschichte 9, und ihm fragt: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er weiß sich völlig eins mit den Seinen. Natürlich können wir selbst von uns aus diese Verbindung stören. Er hält sie immer aufrecht. Und er ist der Letzte, der uns täuschen könnte. Und das sollte uns viel Mut geben. Und darum kommt Paulus zu dem wunderbaren Schluss: Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Auch das Leben des Apostels war nicht leicht. Da waren zum Beispiel die Galater, da hat er sich doch tatsächlich fragen müssen. Er fragt, ob ich nicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Dann waren da andere, er sagt, außer dem, was täglich auf mich zukommt, die Sorge um alle Versammlungen. Dann schreibt er ein andermal, alle, die in Asien sind, haben sich von mir abgewandt. Das war kein leichtes Leben. Und er war nicht frei von allen Enttäuschungen und Rückschlägen. Aber eines konnte er wissen: Gott ist für uns, Christus verwendet sich für uns und nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und die Tatsache, die sollte unser Leben bestimmen. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und wir sollten die Verbindung immer stärker suchen, immer mehr pflegen. Da will ich noch einmal auf etwas hinweisen, was besonders klar der Amerikaner Tozer schreibt. Er schreibt: Du bist so nah bei Gott, wie du sein willst. Du bekommst so viel, wie du haben willst. Wenn du wenig mit wenigem zufrieden bist, wirst du auch nur wenig bekommen. Wenn du viel forderst, wirst du auch viel bekommen. Das ist ein Gedanke, den wir alle mitnehmen sollten. Der Vater liebt es, wenn wir ihn bitten und viel von ihm haben wollen. Möchten wir doch niemals zu den zufriedenen Christen gehören, die denken, Vergebung ist mir sicher, Gläubiger kann nicht verloren gehen, Bibel können wir zuklappen, schauen wir mal in die Illustrierte. Es ist so ein jämmerliches Christentum, das so viel gibt. Möchte Gott uns doch die Augen öffnen für seine Größe, seine Nähe, für den Reichtum, den er uns geschenkt hat. Und dann können wir nicht nur von Tag zu Tag froher, sondern auch von Tag zu Tag
brauchbarer sein. Und das ist doch unser aller Wunsch.